Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du in unsere Herzen redest. Bitten dich, dass du uns ermutigst, ermahnst, auferbaust, dir zur Ehre. Herr, mach dein Wort in uns lebendig. Wir brauchen dich, wir brauchen deinen Dienst an unseren Herzen. Amen. Als ich die Woche etwas unverhofft dazu kam, dass ich heute hier vorne stehe, war für mich erstmal so wieder die Suche nach, was machen wir denn heute? Und ich habe uns was mitgebracht. Ihr müsst mit mir einfach jetzt euch wahrscheinlich die nächste Zeit immer mal wieder mit dem Korintherbrief beschäftigen. Es hilft alles nichts. Die Jahreslosung hat mir ja ein bisschen irgendwie Interesse angetan. Und deswegen werden wir uns immer mal wieder mit der Jahreslosung beschäftigen, auch wenn wir vielleicht heute uns nur im weitesten Sinne damit beschäftigen werden oder nur manche kleine Bezüge dazu. Eine Frage, wer von euch liest in der Losung, also nicht wer liest Losung, sondern wer liest in der Losung unten drunter diese Bibellese, die dort vorgeschlagen ist? Das wäre mal spannend. Ihr könnt ja mal eins, sehe ich, zwei, drei, also schon ein paar, vier, fünf, so, okay. Sechser. Ihr habt jetzt einen Vorteil für diejenigen, die das lesen. Die anderen können einfach so. Im April wird es so sein, dass der erste Korintherbrief direkt als Bibellese vorkommen wird. Und vielleicht wird manches, was ihr heute erfahren werdet, euch ein Stück für diesen Durchgang durch das ganze Buch so ein bisschen helfen. Weil wir machen es heute so, dass ich mit euch mal anschaue, Korinth, der Korintherbrief, was waren denn das für Leute? Was war denn das für eine Situation? Was war denn das für eine Stadt, in der Paulus gewirkt hat? Und da fangen wir erstmal für in Liam und für den Franz geografisch an. und gucken uns das erstmal ein bisschen an. Genau, hier haben wir erstmal, ich habe versucht, eine deutsche Karte im Internet zu finden. Ich kann euch sagen, eine deutsche Karte, die für einen Beamer lesbar war, war nie so einfach zu finden. Deswegen habe ich so eine mitgebracht, aber ich sage es mal so, ich glaube, wir kommen damit zurecht. Wir sehen dieses, ja, ich nenne es mal jetzt ockerfarbene, keine Ahnung, ob es das wirklich die Farbe wäre. Das ist das ganze Griechenland, so wie wir es heute kennen. Wir sehen hier unten Athen und ca. 80 Kilometer westlich ist Korinth. Dort ist die Stadt, dort ist die Gemeinde, dort ist der Ort, wo Paulus Gemeinde gegründet hat. Es will nicht. Drück mal bitte eins weiter. Hier sehen wir es nochmal. Also Athen hier oben, Korinth hier, wo der Pfeil ist gerade verdeckt, und hier ist eine kleine Landzunge, die ca. vielleicht 6 Kilometer breit war, und dort ist der Kanal von Korinth. Dieser Kanal verband quasi das Festland mit dieser großen Halbinsel Peloponnes, und es war so, dass die Schiffe damals in den Gewässern wenn sie hier rumgefahren sind, also wenn sie von hier oben oder von Athen oder so kamen und mussten hier unten rum, das war ganz schön gefährlich, weil die Landzungen und die kleinen Inseln und hier unten, da waren immer Wellen. Da war immer Sturm. Dort konnte es rein seefahrerisch relativ gefährlich werden. Und deswegen hatten die sich dann in Korinth eine schöne Idee gemacht. Nämlich, jetzt hat es geklappt, herrlich. Sie haben hier in dieser Landzunge haben sie den sogenannten Diolkos, den Schiffskarrenweg, gebaut. Und dort haben sie es so gemacht, um diese ganze Umfahrung hier sich zu sparen, sind die Schiffe hier angelandet und wurden dann auf dem Landweg übergesetzt. Die Straße sah ungefähr so aus. Und dann waren das dort 6 Kilometer, wo mit Schiffstauen diese Schiffe teilweise dort über Land gezogen wurden und auf der anderen Seite wieder ins Meer gesetzt wurden. Das finde ich hochinteressant. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Aber es war ein riesiges Zeitersparnis. Und es war etwas, wo deswegen die Handelsroute über Korinth ganz massiv ging. Heutzutage haben sie dort wie einen Kanal reingebaut, wo dann an der Seite hohe Wände sind, wo man quasi auch durchschippern könnte. Aber damals sah das so aus. Und dort wurde mit ganz viel Mannkraft dort diese Schiffe gezogen. Also das ist Korinth erstmal als Stadt im damaligen. Und Korinth hat eine sehr lebhafte und eine sehr spannende Geschichte hinter sich. Nämlich 146 vor Christus wurde diese Stadt von den Römern einmal komplett platt gemacht. Also einmal komplett dem Erdboden gleich gemacht. Die Römer sind dort eingezogen, haben diese Stadt komplett zerstört, alle Bewohner wurden getötet oder in die Sklaverei verkauft. Und dort, wo diese Stadt war, gab es danach nichts mehr. Und es war dann noch so, dass es ein Edikt, ein Gesetz gab, dass diese Stadt Korinth nie wieder aufgebaut werden darf. Die Römer hatten direkt erlassen, dass Korinth nie wieder entstehen sollte. Und das hat auch 100 Jahre so geklappt, also so von diesem Befehl, dass das nicht mehr aufgebaut werden darf. Das ist uns vielleicht so ein kleines bisschen an Jericho. Da kennen wir das aus der Bibel her. Das gab es damals scheinbar ab und zu mal. Und 100 Jahre später circa kam ein gewisser Julius Caesar. Alle Asterix- und Obelix-Fans haben jetzt sofort ein Bild im Kopf. Und dieser Julius Caesar, der machte diesen Befehl, Korinth in Schutt und Asche liegen zu lassen, rückgängig und baute diese Stadt neu auf. Und er baute sie als Kolonie von römischen Veteranen, also von ausgedienten Militären. Die sollten sich dort ansiedeln und sollten dort diese Stadt bevölkern. Korinth wuchs relativ schnell an wieder. 29 vor Christus war es dann schon so eine bedeutende Stadt, dass sie von Achaia, das ist, ich sag mal, ungefähr hier oben, wenn man da guckt, dieser nördliche Teil, das war quasi wie, ja, wie das Erzgebirge, wie man das kennt, so ein Landkreis. Damals hieß es Provinz Achaia und dort wurde es zur Hauptstadt. Also es war eine gewichtige Stadt und eben durch diesen Handel, der dort immer wieder stattgefunden hat, wurde es eben zu einem Handels- und oben durch diesen Handel auch zu einem Kulturknotenpunkt. Das heißt, dort fand ganz viel statt. Die Handelsroute habe ich euch dann schon gezeigt. Und trotzdem war Korinth, bevor es zerstört wurde und auch danach, wo es wieder neu aufgebaut wurde, eine Stadt mit einem sehr, sehr fragwürdigen Ruf. Mit einem unglaublich schlimmen Ruf. Es gab damals in der Sprache den Begriff Korinthisieren. Und dieser bedeutete nichts anderes als herumhuren. Ein korinthisches Mädchen war nichts anderes als ein leichtes Mädchen oder eine Prostituierte. So war Korinth geprägt. Im Umfeld gab es einen griechischen Tempel. Die einen sagen Aphrodite, die anderen glaube ich Artemis. Und dort wäre es so gewesen, dass bis zu 1000 Tempelprostituierte gearbeitet haben. Und wo die in diesem Tempel Tongebilde dargebracht werden, die aussahen wie Genitalien, um dem Gott in diesem Tempel zu opfern. In dieser Stadt wohnten dann eben diese römischen Militärveteranen. Es kamen ganz viele Freigelassene aus dem römischen Kultur- und römischen Reich hin, die ehemalige Sklaven waren oder im Gefängnis saßen. Sklaven waren natürlich dort auch zugegen. Ganz viele Juden wurden dort gefunden. Menschen aus dem Orient, Ägypten und Vorderer Orient, die brachten ihre Religion noch mit. Da gab es dann verschiedene Mystienverehrungen noch. Dann natürlich, wo eine neue Stadt entsteht, kommen ganz schnell die Reichen auch mit. Siedeln sich dort an und wollen dort großes Geld machen. Und Korinth als Handelspunkt war da natürlich sehr, sehr prädestiniert. Dort konnte man gutes Geld machen. Und auch Griechen und Matrosen siedelten sich dort in dieser Stadt an. Wenn wir also diese Stadt hören, wenn wir diese Stadt ein Stück auf uns wirken lassen, dann wäre, glaube ich, eine kurze Zusammenfassung: Ach du Hilfe. Das ist ja, also von dem, was wir jetzt gehört haben, von dem, was in dieser Geschichte drin ist, können wir fast sagen, das ist schon fast der Vorort der Hölle. Viel tiefer, viel schlimmer, viel niederträchtiger geht's fast nie mehr. Und dazu wurde Korinth noch zu einer Stadt, die das so ein bisschen, man kennt ja heutzutage den American Way of Life, also vom Tellerwäscher zum Millionär, diese Möglichkeit, man will von ganz unten nach ganz hoch. Und das war, Korinth war damals so eine Stadt, wo man sagte, dass das möglich ist. Es war ein Magnet für alle, die ehrgeizig genug waren und politisch wie gesellschaftlich aufsteigen wollten. Und Korruption war in Korinth auch ein riesiges Thema, weil so konnte man die Karriereleiter erklimmen. Und dann war es eben eine Stadt, die eigentlich mehr einen römischen Touch hatte, von der Kultur her, durch die römischen Militärveteranen. Aber durch die ganzen Völker, die noch dazukamen und auch dadurch, dass es im griechischen Umfeld war, kam dort alles zusammen. Also es war bunt bis zum geht nicht mehr. Ein wesentlicher Punkt zur damaligen Zeit und auch in Korinth war die sogenannte Sophistik, also die Rhetorik, die Redekunst, die Redetechnik. Und dieses bildete einen ganz wesentlichen Punkt in der Kultur damals, nämlich da gab es Menschen, die haben sich dort ausbilden lassen und haben dann so wie Fanscharen gehabt, die ihnen als Fangruppen, so wie wir es heute von Superstars kennen, ob es Sänger sind, ob es Kabarettisten sind, ob es Politiker sind oder wie auch immer, die halt große und gute Reden schwingen. Da war es so, dass damals diese Leute bewundert wurden. Die hatten wirklich wie Fanscharen, die hinter ihnen hergelaufen sind. Und wer eben gut sich ausdrücken konnte, wer gut reden konnte, der wurde verehrt und gefeiert. Das Korinth. Ich habe euch jetzt einen relativ breiten Einblick erstmal gegeben und für manche war das vielleicht gerade das sterbenslangweiligste schlechthin. Aber das ist die Gemeinde, von der wir reden, wenn wir den Korintherbrief lesen. Das ist der Kulturkreis, in dem die Gemeinde unterwegs ist. Und ich fand es spannend, das mal so sich genauer anzugucken, weil wenn man dann den Korintherbrief liest, merkt man, wie ganz vieles, was damals in der Gesellschaft zugegen war, auch Probleme waren, mit der die Gemeinde zu tun hatte. Jetzt kommen wir so langsam zu dem Bibeltext, nämlich 1. Korinther 1. Da möchte ich nachher mit uns reingehen. Paulus kommt nach Korinth. Er ist jetzt gerade in dem Bereich der zweiten Missionsreise. Das heißt, er ist neu gestartet, nachdem die erste Missionsreise erfolgreich war. Und Paulus hatte zu dem Zeitpunkt noch den Gedanken, hey, ich will eigentlich Richtung Asien. Weil wir sollen ja in alle Richtungen gehen, wir sollen bis zum Ende der Welt gehen. Also Asien ist noch so ein riesiges Ding, was übrig ist, da muss ich hin. Und dann kriegt er diesen Traum, diese Vision, dass er aber nach Europa kommen soll, nach Philippi, nach Mazedonien. Und er ist gehorsam und er geht. Und dann ist er in Philippi, dort werden die ersten Europäer, wenn man so will, Christen. Und Paulus wird zum Dank mit Stöcken geschlagen und ins Gefängnis gebracht. Nachzulesen Apostelgeschichte 16. Danach geht er nach Thessalonich. Dort ist er auch wieder mit Silas und Timotheus unterwegs. Er verkündigt das Evangelium und in der Nacht- und Nebelaktion wird er aus der Stadt fortgeschickt, weil die Bedrohungslage immens zugenommen hat. Dann kam er als nächstes nach Beröa. Beröa, eine Stadt, die sich gut mit dem Wort Gottes beschäftigt haben. Und die nahmen das auch bereitwillig auf und trotzdem nach kurzer Zeit Widerstand und Paulus muss wieder fliehen. Er kommt nach Athen. ist in Athen und hält dort auf dem Areopag eine der wichtigsten und so wie heute Theologen damit umgehen, scheinbar die geschliffenste und perfekteste Evangelisationspredigt schlechthin, wo sich Menschen jetzt durch die 2000 Jahre Kirchengeschichte fast mit diesem Text auseinandergesetzt haben und gesagt haben, so, genau so muss man evangelisieren. Das Dumme nur ist, dass der Erfolg des Paulus echt überschaubar ist. Und dann kommt er alleine nach Korinth. Circa 50 nach Christus läuft er dort ein und ist anderthalb Jahre da, wie wir im Bibeltext lesen. Und das Spannende ist, Paulus, der sonst immer in Gemeinschaft unterwegs war, kommt dort mal alleine nach Korinth. Er ist alleine dort und dann heißt es dort in Apostelgeschichte 18, Vers 4, dass er an allen Sabbaten lehrte und dort predigte. Das heißt, Paulus war mehrere Wochen dort alleine in dieser Stadt und versuchte dort schon erstmal die Leute ein Stück auf Jesus hinzuweisen. Und das Spannende ist, dass als Silas und Timotheus kommen, das heißt dann in Vers 5, als dann Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, konnte sich Paulus ganz der Verkündigung widmen. Eindrücklich bezeugte er den Juden, Jesus ist der Christus. Das heißt, bis dahin hat zwar Paulus in den Synagogen gepredigt, aber wahrscheinlich mit Halbgas. Oder vielleicht ganz vorbereitend, erstmal grundlegend. Und wir lesen im 1. Korintherbrief 2, da heißt es, dass er in Schwachheit nach Korinth gekommen ist. Und wenn man so ein bisschen liest, wie die Stationen vorher waren, dann war es etwas, wo Paulus wahrscheinlich einfach gerade in dem Moment ermüdet und einfach vielleicht auch ein kleines bisschen platt gewesen ist von dem ganzen Widerstand, den er erfahren hat. Und er kommt und dieser große Apostel, der für uns vielleicht manchmal in voller Tatkraft immer unterwegs ist, immer auf Level 230, 500% und Vollgas, und der ist einfach in dem Moment wahrscheinlich einfach mal durch. Und nachdem Silas und Timotheus kommen, bekommt er neues Feuer. Er wird angespornt, von Jesus zu reden. Bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Und wir lesen eben im Korintherbrief dann, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Das ist das Selbstbekenntnis des Paulus, wie er zu dieser Gemeinde gekommen ist. Wie er nach Korinth gekommen ist. Und es tröstet mich. Weil ich glaube, wir sind häufig so, dass wir auch nicht nur von Kraft und von Glaubenstat strotzen, sondern dass wir vielleicht manchmal genauso mit Paulus mitfühlen. Und es ist so interessant, er kommt aus Athen, wo er die geschliffenste Rede schlechthin gehalten hat, und entscheidet sich für Korinth. Ich bin nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede und Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Das Einzige, was ich mir vorgenommen habe, ich will unter euch nichts anderes wissen als Jesus, den Gekreuzigten. Jesus, den Christus. Und als er das macht, passiert Spaltung. Die Juden schmeißen ihn raus. Und die jüdische Gemeinde will das nicht hören, mit ein paar weniger Ausnahmen. Und auch da ist es spannend, dass Paulus dann aber quasi, das war die Synagoge, und die Tür weiter war ein Haus von einem Synagogenvorsteher, der gläubig geworden ist, und da hat er gesagt, na, dann kommst du zu mir und lehrst bei mir. Und er findet dort einen Platz, wo er Jesus verkündigen kann. Und dann ist es spannend, wie Gott mit Paulus umgeht. Auch nochmal Apostelgeschichte 18, dann kommen wir gleich zum 1. Korintherbrief. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, das ist ab Vers 9. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er blieb ein Jahr und 6 Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Paulus, der mit Furcht und Zittern nach Korinth gekommen wird, kommt, braucht seine Glaubensgeschwister Silas und Timotheus, um neu angespornt zu werden. Und er braucht nochmal neu dieses Reden Gottes in eine Gesellschaft, in eine Kultur, in eine Stadt hinein, wo wir sagen, da ist der Hopfen und Malz verloren, rein menschlich gesprochen. Wie kann man denn mit so einem Sündenpfuhl überhaupt irgendwas machen? Und wisst ihr, was mich begeistert? Das Wort Gottes hat trotzdem die Kraft, in dieser Stadt Menschen zu erreichen, eine Gemeinde entstehen zu lassen und diese Finsternis, die dort ist, zu durchbrechen. Und ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, als ich mich mit dieser Stadt beschäftigt habe, dann war es für mich ein relativ einfaches zu sagen, die Bezüge zu unserer Gesellschaft zu ziehen, über die wir auch immer wieder so lamentieren, weil sie so heidnisch ist, weil sie so Gott irgendwie losgeworden ist und weil sie sich immer mehr davon loslöst und wo wir denken, da geht doch nichts mehr. Und wisst ihr, es tröstet mich, Korinth war viel schlimmer. Korinth war so viel schlimmer. Dort gab es gar kein Licht. Und Gott findet trotzdem einen Weg, wie er dort Licht macht, indem er dort eine Gemeinde pflanzt. Und er spricht dem Paulus zu, fürchte dich nicht, ich habe in dieser Stadt ein großes Volk. Und ich weiß nicht, was Paulus gedacht hat, wo er das gehört hat und dann wieder auf die Straße vielleicht gegangen ist, durch dieses Volk durchgegangen ist, durch diese Stadt durchgegangen ist und dort ein Großteil auf dem Weg in den Tempel war, um irgendwelche komischen Sachen zu opfern oder sich mit irgendwelchen Tempelprostituierten zu vergnügen oder gerade getrieben war, Kohle, 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 wie können wir jetzt am nächsten hier die Karriereleiter hochrammeln, wie können wir uns, heute würden wir sagen, selbst verwirklichen. All das war in Korinth da, all das haben wir genauso. Und das Wort Gottes findet einen Weg. Und jetzt mit dieser ganzen Vorrede möchte ich uns den Korintherbrief, den Eingang lesen, die Verse 1 bis 9. Und ich bitte euch, dass ihr mal genau drauf hört, was Paulus dieser Gemeinde in den ersten Versen so alles Schönes zuspricht. Und dann fragt euch mal, wie das mit dem, was ihr vielleicht als Bild von den Korinthern habt, wenn ihr, ich gehe davon aus, manche von euch haben schon mal im Korintherbrief ein bisschen was gelesen und weiß ungefähr, was da drin vorkommt. Und jetzt hört mal zu, wie Paulus über diese Gemeinde spricht. Paulus, nach dem Willen Gottes zum Apostel von Christus Jesus berufen und der Bruder Sosthenes, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an euch, die ihr heilig geworden seid durch die Verbundenheit mit Christus Jesus. Zu Heiligen seid ihr berufen mit allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Überall auf der Welt, hier wie anderswo. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott immer wieder für die Gnade, die er euch durch Christus Jesus geschenkt hat. Durch ihn hat Gott euch an allem reich gemacht, an allen Arten von Verkündigung und Erkenntnis. Auch hat Gott der Botschaft von Christus bei euch einen festen Grund bereitet. Deshalb fehlt euch keine der Gaben, die er in seiner Gnade schenkt. So erwartet ihr sehnsüchtig das Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus. Gott wird euch helfen, bis zum Schluss fest auf diesem Grund zu stehen. So kann am Tag unseres Herrn Jesus Christus keine Anklage gegen euch erhoben werden. Gott ist treu. Durch ihn seid ihr berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wie passt dir das eine mit dem anderen zusammen? Und wie passt denn das, was wir über die Korinther so wissen, mit den ganzen Problemen, wie passt denn das da dann noch in diese Rechnung mit rein von dem, was Paulus hier schreibt? Gehen kurz, aber knackig durch. Paulus spricht diese Gemeinde an und er spricht in dreifacher Weise sie an. Er spricht sie an zuerst als die Gemeinde Gottes in Korinth. Ja, Paulus wusste darum, dass Gott ihm zugesagt hat, hey, ich habe ein großes Volk. Und er macht ihnen deutlich, hey, ihr seid Gottes Gemeinde. Das heißt, Gott hat euch ins Leben gerufen. Gott wollte, dass ihr an diesem Ort seid, dass ihr da seid und dass ihr einen Unterschied macht in dieser Generation, in dieser Gesellschaft. Ihr seid Gottes Gemeinde. Gott hat euch, hat sich für euch, also hat sich, nee, Moment, für sich, Gott hat für sich euch erwählt. Ihr sollt Gottes Gemeinde sein. Ja, das war jetzt ein bisschen, der Satz hat geholpert, ne? Ein bisschen gehumpelt. Also Gott wollte euch, die ihr jetzt dort sitzt, für euch haben. Für uns, für sich. Ach. Ja. Nee, damit wäre ich nie weit gekommen. Ein Klick. Also, da gibt es eine Gemeinde Gottes und Gott wollte diese Gemeinde in diesem Ort, um sein Heilswerk sichtbar werden zu lassen. Das ist das Erste, was er ihnen bewusst macht. Das Zweite, ihr seid Geheiligte in Christus. In einer Stadt, die von Sünde trieft, heiligt sich Gott eine Gemeinde, heiligt sich Gott Menschen. Und in Christus sind sie schon vollkommen Geheiligte. Das ist einmal Zuspruch. Hey, ihr seid für Gott ausgesondert, ihr seid gereinigt, ihr seid abgewaschen. Es ist aber auch Anspruch. Jetzt lebt als Heilige. Ihr gehört ihm. Ihr seid ihm, weil ihr ja in Christus seid. Er hat das Verfügungsrecht über euch. Und der dritte Punkt, zu Heiligen seid ihr berufen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, überall auf der Welt, hier und woanders. Er spricht ihnen zu, hey, ihr ruft den Namen des Herrn an. Und damit seid ihr nicht einfach nur eine einfache kleine Gemeinde, die sich einfach für sich durchschlagen muss, sondern ihr seid eine Gemeinde, die im großen Leib Christi eingefügt ist. Ihr gehört zu dieser großen Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und ihr gehört zu diesem großen Leib der Kinder Gottes. Da seid ihr dazugekommen, weil ihr Jesus anruft, weil ihr seinen Namen anruft und weil sein Name über euch ausgerufen ist. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, das gilt für uns genauso. Wir sind hier Gemeinde Jesu. Wir sind Gemeinde Gottes hier am Ort. Und solange diese Gemeinde besteht, ist es etwas, wo Gott einen Auftrag und einen Plan mit uns hat. Wir sind geheiligt in einer Welt, wo wir manchmal davon weglaufen wollen, weil wir denken, wir kommen hier nicht mehr klar. Aber das ist Zuspruch. Hey, ihr seid geheiligt, ihr seid herausgenommen, ihr seid meins. Aber es ist auch Anspruch, dass wir uns dementsprechend verhalten und danach leben. Uns ihm so hinhalten und sagen, ja, mach es mit uns. Und wir sind nicht Gemeinde Jesu alleine, sondern wir sind Gemeinde Jesu in einem weltweiten Kontext. Und wir dürfen uns freuen, auch wenn in Deutschland die Kirche gerade einen Geiersturzfluch nach unten macht und die Zahlen immer tiefer werden. Wir dürfen uns freuen, wenn wir ins die Welt schauen, dass die weltweite Christenheit wächst und dass es dort Erweckung gibt. Und dass es etwas ist, wo wir, auch wenn wir hier trauern über die Zahlen, die bergab gehen, dürfen wir weltweit schauen und dürfen uns ermutigen lassen, dass Gott am Wirken ist und dass er seine Ernte einbringt. Das war bloß die Begrüßung. Und dann geht es mit Vers 4 weiter. Und jetzt ist es so spannend, wie Paulus erstmal auf diese Gemeinde reagiert, beziehungsweise wie er diese Gemeinde anspricht. Paulus erkennt, Vers 4, die Gnade Gottes in der Gemeinde am Werk. Bei allem, wo wir wissen, was die Korinther noch auf dem Kerbholz hatten, ist es was, wo er aber sagt, hey, ich sehe, Gottes Gnade wirkt in euch. Und er lobt das und er nimmt das hervor und sagt, hey, Gott wirkt in euch und wirkt an euch, freut euch. Ich danke Gott für diese Gnade. Und er dankt Gott für sein Werk an den Korinthern und in den Korinthern. Er weiß, und das spricht er ihnen zu, dass sie in allem reich gemacht worden sind. Sowohl im Wort, also in der Wortverkündigung, als auch in der Erkenntnis. Das heißt, das war eine Gemeinde, die hatte geistlichen Durchblick. Da war eine geistliche Sicht und eine Schärfe da. Und das spricht Paulus ihnen A, nochmal ins Bewusstsein und B, lobt er sie damit und sagt, hey, das hat Gott in euch gewirkt. Er spricht ihnen zu, dass Gottes Zeugnis in ihnen gefestigt worden ist, dass das Wort Gottes in ihm einen Boden gefunden hat, wo es landen konnte und wo es stark geworden ist. Und deswegen haben sie keinerlei Mangel an geistlichen Gaben. Und spätestens da merken wir, oh, das wäre cool. Aber das Gute ist, auch wir dürfen gerade, glaube ich, erleben als Gemeinde, wie Dinge wieder aufwachsen, wie Dinge hervorkommen. Da war alles, was wir vielleicht uns wünschen oder herbeisehen, war da. Und das spricht Paulus ihnen zu und spricht Paulus ihnen in Bewusstsein. Und sie sehnen die Wiederkunft Jesu herbei und warten sehnsüchtig auf seine Offenbarung. Und Paulus ist sich sicher, dass es Jesus gelingt, diese Gemeinde an das Ziel, was er mit ihnen hat, zu bringen. Nämlich, dass sie unverklagbar sind am Tag des Herrn. Dass wenn Jesus kommt, dass dort keine Klage mehr gegen diese Gemeinde zu finden ist. Und er versichert ihnen, dass Gottes Wesen ihnen gegenüber gilt, nämlich dass Gott treu ist. Auch wenn wir wissen, wie manche in dieser Gemeinde untreu waren, spricht Gott ihnen erstmal zu, hey, Gott ist euch treu. Ihr seid zur Gemeinschaft mit ihm berufen. Und wenn man jetzt das hört, was Paulus schreibt, dann denkt man, Korinth, Himmel auf Erden. Ha, schön. Das war eine Gemeinde. Träumchen. Und wir merken, wenn wir dann auch den Korintherbrief mal lesen, wenn ihr den lest, vielleicht seid ihr jetzt ermutigt zu sagen, da müssen wir mal reingucken, dann merkt man, dass Paulus aber dann auch nicht damit spart, wo es schief geht. Aber, und das ist, glaube ich, etwas, das können wir lernen oder sollten wir lernen. Paulus, bevor er irgendwas macht, versichert er und vergewissert er den Menschen, wer sie in Gott sind, was da an Gaben sind, was da an Fähigkeiten da sind, was Gott in ihnen tut, und er hat eine Glaubenssicht auf diese Menschen, die herausfordernd ist. Und die uns, glaube ich, herausfordern darf, dass wir merken, wie oft sehen wir im Nächsten die Liste geht nicht. All wirklich, Herr Jesus. Es geht wirklich nicht. Und klingen nicht unsere Gebete manchmal genauso? Wie geht Paulus damit um? Er lobt. Er dankt. Er freut sich. Wie wäre es, wenn wir so anfangen, für die Menschen zunächst erstmal zu beten? Und sie so erstmal in dem Licht Gottes uns zeigen zu lassen oder uns zu helfen, dort hinzuschauen. Und ja, dann gibt es auch das andere. Dann sehen wir in dieser Gemeinde Spaltung und Parteibildung. Wir sehen eine sexuelle Unmoral. Wir sehen den falschen Umgang mit dem Abendmahl. Wir sehen die Kluft zwischen Arm und Reich. Wir sehen, wie diese reiche Segnung an Geistesgaben ein Stück aus dem Ruder läuft. Und wir sehen, wie eine völlig schiefe Vorstellung von der Auferstehung Jesu in dieser Gemeinde vorhanden ist. Und da richtet sich Paulus dann ran und sagt, hey, lasst uns dort mal bitte hinschauen. Lasst uns dort mal bitte gucken. Da müssen wir schauen. Aber Paulus macht das erst, nachdem er das Gute und Göttliche in den Menschen hervorgehoben hat. Indem er das anerkennt und indem er das den Menschen vor Augen führt. Und warum tut er das? Ich glaube, weil das der einzige Weg ist, wie Veränderung kommen kann. Es braucht diese Konfrontation mit Gottes Wahrheit. Es braucht diese Konfrontation mit dem, was Gott schon in dir begonnen hat. Dieses vollendete Werk Jesu wieder ins Gedächtnis zu rufen. Das, was Jesus für dich erkauft und erstorben hat, das neu anzunehmen. Und sich darauf zu stellen. Weil das ist der Exit aus diesen ganzen Dingen. Das ist das, wie wir aus diesen ganzen Verstrickungen von Sünde herauskommen. Indem wir wahrnehmen, was Gott bereits in uns schon getan hat. Und das annehmen. Darin wachsen, darin stark werden. Und dann gibt es natürlich diese Punkte, wo uns Gott immer wieder an Dinge hinführt, wo er sagt, so geht's nicht. Wo es Ermahnung braucht. Wo es Veränderung braucht. Ich schließe mit einem Zitat. Und dann singen wir noch ein Lied gemeinsam. Ein Zitat von Ralf Luther. Nicht Martin Luther, Ralf Luther. Ich weiß aber auch nicht, ob das eine Verwandtschaft hat. Die Liebe, weil sie der Zug zum Göttlichen im Nächsten ist, kann nicht anders, als sich gegen das Ungöttliche wenden, das sie an ihm findet. Die echte Liebe hat die Kraft, am anderen zu unterscheiden, was gut und böse ist, und ihm vom Bösen zu scheiden. Sie hat den Mut, wo es nötig ist, durchgreifend zu handeln. Die Liebe ist zunächst erstmal der Zug zum Göttlichen im Anderen. Das heißt, der erste Blick, den Liebe immer hat, ist zu sehen, was ist das Göttliche im Anderen. Was hat Gott in den Menschen hineingelegt, der mir gerade so barbarisch auf den Geist geht? Das zu sehen. Das wahrzunehmen, das ist die erste Aufgabe, die Liebe, und wir reden ja von alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, das wahrzunehmen. Interessant, das ist noch ein Nebensatz, das Tue steht im Urtext gar nicht, was in der Jahreslosung so schön uns hervorleuchtet, weil wir da sagen, ja, wir müssen endlich mal was tun. Darum geht's gar nicht. Alles Eurige, alles das Eure, alles, was bei euch ist, geschehe in Liebe. Da geht's nicht ums Tun. Da geht es darum, wie ist mein Herz? Ist das ausgerichtet auf Liebe zum Nächsten? Das ist interessant, kann man drüber nachdenken. Und nachdem dieser Zug zum Göttlichen stattgefunden hat, kann diese Liebe aber auch nicht anders, als sich gegen das Ungöttliche zu wenden und zu sagen, so geht's nicht. Und echte Liebe hat diese Kraft, das beides zu trennen. Gut und Böse zu scheiden. Und sie hat den Mut, und das sehen wir dann, wie Paulus reagiert, auch durchgreifend zu handeln, wenn er dann sagt, der eine bei euch in der Gemeinde, der dieses und jenes getan hat, den müsst ihr mal bitte rausschmeißen. Und auch das ist Liebe. Da sprechen wir von Gemeindezucht. Das gibt es bei uns heutzutage nicht mehr. Keine Angst, ich habe jetzt hier eine Liste, wo ich sage, dich, dich und dich. Darum geht es nicht, aber wir müssen ein kleines bisschen verstehen, dass Liebe eben nicht nur Kuschelliebe ist, sondern dass Liebe durchaus herausfordernd und etwas ist, was uns ans Äußerste bringen kann. Das Lobpreisteam darf sich auf den Weg machen. Ich bete mit uns. Und dann singen wir noch ein Lied. Jesus, ich bin dir so dankbar für eine Gemeinde in Korinth, die ja irgendwo in einer Gesellschaft, in einem Kulturkreis und in einer Region geblüht ist und aufgeblüht ist und ja bestanden hat, wo ich mir so denke, ach du Hilfe, wo ich resignieren würde. Und ich danke dir, dass dein Wort und deine Stärke sich davon aber nicht beeinflussen lassen, sondern dass dein Plan und dein Ziel, das du hast, dass du es durchsetzt und dass du es ausführst. Und ich danke dir für Menschen wie den Paulus, der in aller Schwachheit gehorsam war, der sich dir hingegeben hat und der sich dir ausgeliefert hat, der das gelebt hat, dass er geheiligt ist in dir, dass du ihn ausgesondert hast für diesen Dienst. Und ich bete, Jesus, dass du uns damit immer wieder ermutigst, dass du uns aber auch immer wieder herausforderst, dass du uns zeigst, Jesus, wo wir selber ja, dort einen Weg zu gehen haben und wo wir uns neu wirklich festmachen in dir, alle Halbherzigkeiten loslassen und aufgeben. Jesus, erbarm dich über uns, wirke du an uns und überführ du uns, wo es nötig ist. Hab Dank dafür. Amen. Ich darf uns unter den Segen Gottes stellen zum Abschluss des Gottesdienstes. Und ich nehme, wenn wir schon bei den Korinthern sind, auch ein Segenswort von den Korinthern, das Paulus ihnen zuspricht. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Schöne Ferien und guten Urlaub und so weiter und so fort.